Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Unser Hörsaal ist heute zum Fürchten, denn es geht um Angst, Schrecken und Panik.
Pan war, wie wir alle vermutlich, sehr darauf bedacht, dass sein Mittagsschlaf nicht gestört wird. Wenn er aber gestört wurde, dann wurde er so richtig sauer.
Wer war das? Verdammte Scheiße!
Und verbreitete panische Schrecken zur Rache.
Mein Schlaf! Ihr wisst, dass ich meinen Mittagsschlaf brauche!
Etwa unter den Schafen, die ihn wachgeblökt hatten, verbreitet er Panik.
Ihr Mistviecher! Das habt ihr jetzt davon! Komm her! Du! Oder du! Komm her! Ich rasier dir die Locken ab! Und zwar alle! Komm jetzt hierher!
Einmal in Angst kann auch Pan die Schafe nicht mehr trösten.
Hör doch auf, bitte! Nein! Ich hab doch nur geschlafen! Ihr wisst doch, wie ich dann bin!
Der Hirtengott Pan macht den Schafen Angst. Und ist ihm das einmal gelungen, dann ist diese Angst so mächtig, dass auch Pan selbst, obwohl er ein Gott ist, sie nicht mehr zurücknehmen kann. Angst begleitet die Mächtigen, insbesondere die Götter. Wenn wir Sterblichen sie erleben, dann widerfährt sie uns und lässt sich nicht einfach wegmachen. So beschreibt es zumindest Philipp Stölger. Er ist Professor für Theologie an der Universität Heidelberg. In seinem Vortrag erzählt er von den unterschiedlichen Schichten und Dimensionen der Angst und betont immer wieder die Macht, die sie ausübt. Wir versuchen, sie zu bezwingen, zum Beispiel, indem wir theoretisch darüber reden. Wir versuchen, die Angst mit Begriffen zu definieren und damit in Kategorien einzuordnen, um so dem Schrecken Herr zu werden. Doch so sehr wir uns auch bemühen, das Außerordentliche zu normalisieren, so ganz wird uns das nie gelingen, sagt Stölger. Denn an den Grenzen und Rissen der Begriffe kehre sie wieder, die Angst, wie ein schwarzer Pilz. Philipp Stölgers Vortrag hat den Titel »Religion als Angstbewältigung« zur Ökonomie der Angstbewirtschaftung. Er hat ihn am 27. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung »Angst machen – Co-Produzenten eines Gefühls«.
Wie eigentlich sprechen von Angst? Oder genauer gesagt, wie nicht sprechen? Angst macht Angst, denn dieses Wort ist nicht nur ein Wort, wie ich meine, sondern ein wirksames Wort. Irgendwie bewirkt es, was man damit benennt. Kaum spricht man von Angst, schleicht sie sich auch ein. Vielleicht hat sie Ähnlichkeit zu einem Namen, den zu nennen aufruft, wen man damit benennt. Wenn man Angst allerdings als Begriff versteht, ist es zunächst ein unbestimmter Begriff, vielleicht auch ein absoluter Begriff. Jedenfalls unbestimmt in dem Sinne, dass der Angstbegriff ein Apeiron, ein grenzenloses, indefinites mit sich bringt. Dieses Unbestimmte am Begriff verkörpert etwas von der Angst selbst, unbestimmt zu sein und sich der Bestimmung zu entziehen. Wird man mit solch einem unendlichen, infiniten konfrontiert, mit namenlosen, abgründigem, kann sich schon einstellen, was da benannt wird. Es geht uns also um Arbeit am Angstbegriff, aber nicht nur dies, sondern dabei auch um Arbeit an Angst, in der, wie ich vermute, stets auch Angst an der Arbeit ist, weil sie sich einschleicht. Kaum spricht man also, schleicht sich ein, wovon man spricht, und deswegen ist nur zu verständlich, dass die Normalstrategien in Reflexion eine Distanznahme suchen, um sich die prekäre Präsenz des Thematischen vom Leib zu halten. Angst schon als Begriff zu bestimmen, macht sich anheischig, sie zu definieren, zu ordnen, in eine Taxonomie einzuordnen oder eine Theorie der Gefühle. Das zielt letztlich auf Verfügung über das Unverfügbare oder Terminierung des Indefiniten. Damit bekommt dann das Unheimliche seinen Ort zugewiesen und Theorie operiert als Platzanweiser der Phänomene, die dann wohlgeordnet reflektiert werden können. Begriff und Theorie sind eben akademische Grundformen der Arbeit gegen die Angst, Normalisierung des Außerordentlichen. So kann man verfahren, läuft dann aber Gefahr, sich freizuhalten von den Phänomenen. Ich würde meinen, Angst bleibt trotz allem ein wirksames Wort. An den Grenzen, Rissen, Fugen der begrifflichen Ordnung kehrt sie wieder, wie ein schwarzer Pilz an der Wand. Und das könnte an der Macht der Angst liegen. Denn dieses Phänomen oder diese Widerfahrung ist allemal mächtiger als seine theoretische Sedierung. Daher galt wohl in antiken Zeiten Macht als göttlich, so wie Liebe als göttlich, oder jüdisch-christlich Macht als Eigenschaft Gottes. Die kann er dann verleihen an Herrschende, seltsamer Leihverkehr. Zunächst mal ist alle Macht Gottes Macht, und wo Gott sich zeigt, macht seine Macht Angst oder Ehrfurcht. Der Lübecker Auderspruch, nur am Rande erwähnt: Angst ist deswegen Begleitphänomen der Mächtigen, vor allem Gottes natürlich. Ich glaube, dass angesichts dessen Begriff und Theorie gar nicht die primären Medien der Wahl sind, sondern zunächst einmal Angst, Metapher, Gleichnis, Mythos und Narration weckt. Das sind lebensweltnahe Grundformen der Arbeit an der Angst und gewissermaßen meine Antwort, was wohl die vorzügliche Art nicht zu sprechen wäre. Denn man bekommt es natürlich mit einer Gretchenfrage zu tun. Wie nicht sprechen? Der Grenzwert wäre einerseits der nackte Schrei am Kreuz oder dieses jämmerliche Gewimmer in Gethsemane, Maximalpräsenz des Phänomens, oder der nüchterne Befund etwa des Neurowissenschaftlers, da geht es um Botenstoffe. Die Gretchenfrage, wie viel Nähe, wie viel Distanz? Und das ist zunächst einmal eine Frage. Und ich suche nach Tonlagen dazwischen. Zunächst aber etwas leichter, aber doch schwer genug, die primäre Angstbewirtschaftung in vitro, die Meisterdenker. Ein paar Sätze zu Kierkegaard und Heidegger müssen irgendwie doch sein. Kierkegaards These war ja Condition humaine, des Menschen sei Freiheit, aber das eigentlich Humane an der Freiheit sei, dass sie immer nur als Missbrauchte auftritt. Der Preis der Freiheit ist ihr Missbrauch, das ist nichts Neues seit Augustin und Kant. Aber Kierkegaard hatte einen besonders feinen Sinn für das, was er den Schwindel der Freiheit nannte. Nicht Betrug, sondern das Schwindelgefühl angesichts der ungeheuren Möglichkeiten, vor denen man steht oder stand, etwa am Ende der Schulzeit und einem ganz schwindelig werden konnte, vor allen Möglichkeiten. Dieser Schwindel der Freiheit führt, so Kierkegaard, zu einem Kollaps. Freiheit kippt in Angst angesichts der unendlichen Möglichkeiten. Und in diesem Kippen verfehlt sich die Freiheit schon selbst. Dann ist sie Angst vor dem Nichts der Möglichkeiten. Das ist übrigens eine Antwort auf das Unde Malum, woher des Übels. Da braucht man keine Äpfel, Schlangen oder Frauen. Da reicht diese Freiheitsdialektik. Freiheit verfehlt sich immer schon selbst. Dann wird Angst gewissermaßen zur phänomenalen Grundform der Sünde. Diesseits von Gut und Böse. Gewissermaßen wie Buridans Esel vor dem Stroh steht die Freiheit vor ihren Möglichkeiten und verhungert. Kierkegaard also, Freiheit macht Angst. Aber die These dahinter ist, jeder ängstigt im Grunde sich selbst. Dazu braucht es dann keine Koproduzenten. Der Einzelne ist es, der aus Freiheit seine Angst sich selbst macht. Da habe ich Zweifel. Denn wenn man so optiert, Freiheit macht sich ihre Angst, der kann dann auch anders, gewissermaßen in Erinnerung der eigenen Freiheit, aus der Angst wieder herauszuspringen. Kierkegaard erinnert an das Grimmsche Märchen von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen, das sich ängstigen. Und das sei nach Kierkegaard die Geschichte aller Menschen, die er aufruft, dieses Grimmsche Märchen, um eine Moral von der Geschichte zum Besten zu geben. Kierkegaard: Wer daher gelernt hat, sich zu ängstigen nach Gebühr, der hat das Höchste gelernt. Warum das Höchste gelernt und ängstigen nach Gebühr? Weil Kierkegaard tatsächlich meint, Angst sei letztlich das Erlösende. Angst sei das, was letztlich aus ihr selbst herausführt, zum Sprung führt in dem Glauben. Im Grunde operierte daher mit einer doppelten Angst. Einmal die Angst der Selbstverfehlung der Freiheit. Theologisch heißt das Sündenerkenntnis. Und Angst sei auch das, was zum Glauben führt. ganz seltsam und die meisten verabschieden sich hier von Kierkegaard, weil sie es nicht verstehen, das ist verständlich. Aber eigentlich ist es doch ganz verständlich, weil gewissermaßen die Angst selbst gemacht ist, kann sie auch selbst überwunden werden. Und die Überwindung der Angst ist dann Sprung in den Glauben. Da hört mein Verstehen oder vielmehr mein Einverständnis auf. Denn wenn man es sich so leicht macht zu sagen, Angst ist im Grunde selbst gemacht, bleibt man bei einem ethischen Verständnis von Angst, selbst gemacht. Und man unterstellt, wie Kierkegaard, der Mensch sei eigentlich ein Homo capax. Er sei so mächtig, nicht nur sich Angst zu machen, sondern auch aus der Angst wieder herauszuspringen. Kraft eigener Kapazität, aus der Angst in den Glauben zu springen. Das ist ganz konsequent bei Kierkegaard gedacht, aber eben zu kurz gesprungen. Denn wie ich meinen würde, aus der Angst wird nicht gesprungen, sondern bestenfalls gerissen. Und in Angst, in ernster Angst, vergeht einem jede eigene Kapazität. Kierkegaard muss also auf eine Restkapazität wetten und auf ein tiefes Vertrauen, dass die Angst aus sich selbst herausführen könne. Heidegger sieht das gar nicht so viel anders, weil seine Grundfigur ist, der Angst Herr zu werden. Aus Angst, Herr aus Angst und der Angst werden. Auch bei Heidegger wird die Angst vom Problem zur Lösung, von der Verfallenheit zur Rettung daraus. Bei Kierkegaard ist das ein nicht intelligibler Sprung, bei Heidegger gewissermaßen philosophisch erwecklich, endlich eigentlich und meiner selbst Herr zu werden angesichts der Angst vor dem Tod. Ich frage mich, was passiert hier eigentlich, wenn Angst aus der ängstigenden Offenbarung der Möglichkeiten zum Transzendenzmedium wird? Bei Heidegger, Angst offenbart unsere Möglichkeiten, Angst transzendiert das Dasein, Angst ermöglicht die Verwandlung des Menschen, alles Heidegger. Angst also wird zum Heilsmedium, Transzendenzmedium. Entweder ist es eine Äquivokation, Angst 1, Angst 2, oder hier wird operiert mit einer ganz seltsamen Verschiebung im Angstbegriff, von der negativen Angst kippen in die produktive, Transzendenzmedium. Seltsame Angstmetaphysik, die hier getrieben wird. Eine wundersame Wandlung der Angst in Angst zum Glauben. Ich sehe darin bei Kierkegaard wie Heidegger im Grunde eine Angstverklärung, Kraft ontotheologischer Angstmetaphysik. Etwas grob, aber so sehe ich das. Wenn man jetzt vorsichtiger wäre und sagt, es geht lediglich um die Ambivalenz der Angst, ist das ja plausibel. Die kann so wie so wirken, aber es ist selbst eine tief ambivalente These. Klar sind, soweit ich sehe, alle Pathe polar verfasst, spannungsreich, etwa so wie Angst und Hoffnung, Angst und Mut. Aber ist es die Angst, die aus Angst, durch Angst zu Mut führt? Oder ist es das andere der Angst, was als externes anderes der Angst vielleicht aus der Angst führen kann? Ich selber würde Letzteres präferieren, um nicht Angst zum Heilsmedium zu stilisieren. Es müssen andere ins Spiel kommen, ein anderes der Angst, um die Angst dabei zu stören, kontraktiv ganz bei sich zu bleiben. Schubumkehr aus der Angst raus braucht eine Externität und Alterität, sonst kann es nicht zur Unterbrechung kommen. Kierkegaard wie Heidegger ermangeln beide des Anderen oder des Fremden, auch phänomenologisch präzis gesprochen. Angst mag zwar entfremden, aber sie führt nicht selber aus dieser Entfremdung heraus. Es sei denn, man wettet so schlicht, Angst sei eh immer nur selbst gemacht, dann kann sie auch selbst weggemacht werden. Kurzum, ich wette hier auf den ermangelnden Anderen und Fremden bei beiden. Aber ich möchte diese Spur von Kierkegaard und Heidegger Ihnen kurz veranschaulichen und weiterführen, nämlich mit dem Mainstream der Arbeit an der Angst, der Heroisierung. Und eine klassische Szene dafür, recht unterhaltsam, ist der heilige Antonius, eine literarische Figur, erfunden, um eine bestimmte Form von Glaubensfrömmigkeit zu exponieren. Antonius, der Heilige, ein Eremit in der Wüste, der die Welt so fürchtete, dass er flüchtete in die Wüste. Aber wer Gott sucht, das ist bekannt, findet vor allem den Teufel. Und das ist keine angstfreie Begegnung. Zunächst mal ist in der Angst, in der Wüste, die Fantasie unterbeschäftigt und überreizt. Begegnet man dem Teufel, so die übliche Erzählung, geht es um Versuchung. So auch der Vordergrund dieser heiligen Legende. Der Teufel erscheint dem Antonius und gibt ihm Sorge ein um Besitz, um Schwester, um Verwandtschaft. Wirkt nicht recht, das ist ihm egal, dann kommen die Lüste des Gaumens und des Lebens. Wirkt auch nicht und schließlich wettet der Teufel auf die Waffen am Nabel seines Bauches, des Jünglings, was immer das sei, irgendwelche schmutzigen Gedanken. Aber selbst das wirkt nicht. Der arme Teufel also, recht erfolglos, lässt sich herbei, Antonius nachts als Weib zu erscheinen. Schlimmer geht's also nimmer, in der Not spielt der Teufel Frau. Was macht Antonius? Er denkt an Christus und offensichtlich turnt das so ab, dass er die glühenden Kohlen seines Wahns damit ersticken kann. Er geht also aus allen Versuchungen unversehrt hervor. Diese lustvolle Vorderseite hat natürlich die Rückseite, dass es in den Versuchungen immer um Ängste, um die Angst vor dem Fall geht. Der Teufel als Erzfigur der Angst weckt zwar die Fantasie, aber der Untergrund ist die ganze Zeit Angstmacherei. Fantasie macht Angst, Angst macht Fantasie. In dem Fall braucht es den Teufel und nicht nur sich selbst. Die Angst zu fallen wird überwunden mit den Mitteln der Askese, des Glaubens, der Entsinnlichung und der Entsagung. Interessant daran ist, dass der Heilige heilig wird, nur im Durchgang durch die äußersten Versuchungen und Ängste. Und der Weg der Wahl wäre üblicherweise, allem Begehren zu entsagen. Und damit auch aller Ängste zu verlieren, etwas zu verlieren. Würde man aber allem Begehren entsagen, wäre das Ende der Tod. Denn ohne Begehren keine Lebendigkeit. Was sich hier beim heiligen Antonius zeigt, ist der Masterplot. Nicht nur der Heiligen, sondern auch des Glaubenslebens. Angstkonfrontation zwecks Heroisierung. Das ist ein religiöses Deutungsmuster für die Heiligen, ein ästhetisches, natürlich in Film und Literatur, auch ein theoretisches, über Kierkegaard und Heidegger, letztlich auf Heroisierung angelegt. Dabei wird unsichtbar gemacht, als eigentlich abgründiges Verkennen gemacht, die abstürzende Angst. Und dafür findet sich auch ein passender Wüstenvater, Evagrius Ponticus, so ungefähr zeitgleich, der zu den griechischen Wüstenvätern gehört, ganz am Anfang der Mönchtumsgeschichte, der auch nach Gott sucht, in die Wüste zieht, auch Anfechtungen und Versuchungen kennt, aber auf etwas ganz anderes stößt, nämlich, wie ich sagen würde, auf den dunklen Ausgang der Angst, und der heißt bei den griechischen Mönchen Akedie. Akedie kennen wir noch aus den Lasterkatalogen als Tristitia, das ist aber lateinischer Nonsens. Akedie ist etwas ganz anderes, der Absturz ins Nihil Negativum, aus dem kein Sprung mehr herausführt. Akedie ist gewissermaßen der völlige Zusammenbruch von Welt und Sinn. Das überkommt den Wüstenvater, so erzählt er zumindest in der Mittagszeit, wenn der Dämon der Akedie, der Mittagsdämon, bei den Griechen hieß der Pan, erscheint, die Sonne sich nicht bewegt und der Mönch anfängt, unruhig zu werden und aus der Zelle raus will, seinen Ort und sich selbst anfängt zu hassen. Irgendwie wird alles lästig, unlesbar, sinnlos. Diese Unruhe ist eine ängstigende Unruhe, weil sie, und das ist nun das Wichtige, die Abwesenheit Gottes markiert. Welt wird unlesbar, weil Gott unerkennbar und Glaube abhanden kommt. Akedie ist, wir würden heute vielleicht sagen, maximale Depression, Zusammenbruch von Sinn und Welt durch die Abwesenheit Gottes. Und Abwesenheit Gottes ist sozusagen die Maximalangst oder das Maximalwiderfahrnis für einen Mönch, der auszog, Gott zu finden und jetzt Gottes Abwesenheit findet. Negation des Kedos, totale Antriebslosigkeit, vor allen Dingen aber Lebensmüdigkeit durch Gottesverlust. Wir haben also im Rückblick im Grunde drei Ängste. Die erste Angst war die des Antonius vor Sünde, vor Fall. Die zweite Angst, die ich zuvor schon aufrufe, ist die Angst der Gegenwart Gottes, die Angst des Mächtigen. Hier haben wir es mit der dunkelsten Angst zu tun, nämlich der Erfahrung der Abwesenheit Gottes und des Zusammenbruchs von Welt und Sinn und Leben. Das würde ich die dunkle Seite, die anökonomische, die nicht mehr zu bewirtschaftende Seite der Angst nennen. Die sollte wenigstens in Erinnerung gerufen werden, denn jetzt, der Normalfall ist natürlich, dass Angst Bewirtschaftung provoziert. Ästhetische, literarische, auch religiöse. Religion als Ökonomie der Angst ist der Normalfall, wenn man Angst für gemacht hält und wegmachen kann. Macht Gott die Angst, kann er sie nehmen. Macht die Welt die Angst, kann Gott das auch nehmen. Macht der Mensch sich Angst, kann er sie im Grunde sich selbst nehmen. Und wenn Religion Angst macht, kann sie sie auch nehmen. Ständig ein ökonomisches Modell, in dem höhere Mächte Angst machen und nehmen. Der Normalfall. Das gilt übrigens für Kritiker, ich komme gleich auf die Religionskritik, wie auch für Beteiligte, die sich sehr gern auf solche Angstökonomie einlassen, weil man sich damit in einem Zusammenhang bewegt, der Angst effizient zu nehmen verspricht. Die Kritiker meinten schon klassisch Statius und Petronius, primus in orbe deus fecit timor. Also Furcht macht die Götter als erstes in der Welt. Schlicht gesagt, Angst macht Götter und Angst macht Religion, die deswegen aus Angst geboren sei und von ihr lebt. Angst als Ursprung von Religion, Angst macht die Götter als Erfindung der Angst. Und zugleich, etwas mythisch weitergedreht, die Götter machen Angst, damit die Angst die Götter macht. Koproduzenten der Angst sind dann Gott und Mensch. Und zirkulär wird es an dem Punkt, dass Koproduzenten der Götter Mensch und Angst sind. Götter machen Angst, damit Angst die Götter macht. Aus Versehen ist dann die Vorgängigkeit der Götter zugestanden, vor der Angst. Man hat also irgendeine seltsame Triade von Angst, Gott und Mensch, und die kann man wie ein Kaleidoskop verschieden drehen. Angst als Medium wäre ein anderes Thema. Angst als Medium. Kritiker würden deswegen sagen, wenn denn Angst die Religion macht, vergeht die Religion auch, wenn die Angst vergeht. Und dazu sei Naturphilosophie oder Wissenschaft das Mittel der Wahl, auch so eine der Kandidaten, die die Angst bewirtschaften und zu versprechen, zu entsorgen. Religion macht Angst, so wie sie aus Angst gemacht sei, und Religion nimmt Angst. Man könnte den Eindruck gewinnen, Angst spielt mit der Religion Hase und Igel. Derweil verspricht die Religion, mächtig zu sein wie die Angst und mächtiger als sie. Aber dabei braucht sie ständig das, was sie zu überwinden verspricht. Übrigens, solch eine Ökonomie gilt natürlich nicht nur für die Religion, wie ich jetzt kritisch vorgeführt habe. Es gibt ja genug selbsternannte Erben der Religion, die ganz ähnlich operieren. Politik aus Angst, Machtangst, verspricht Angstüberwindung. Recht, Mythos, Wissenschaft, Ökonomie, Medien. Ich glaube, die partizipieren an einem ähnlichen Spiel. Kandidaten der Entängstigung und Bewirtschaftung gibt es viele. Daher nun meinerseits ein gewisses Unbehagen, nicht an der Religion, sondern an deren Angstökonomie. Denn Religion als Angstproduzenten, Produzentin und Angstentsorgungsunternehmen weckt Unbehagen, denn das kann doch wohl nicht alles sein. Obwohl viele Theologen, auch sehr namenhafte, darauf wetten, prominent etwa Tillich, Sein sei ein schöpferischer Prozess der Seinsmächtigkeit angesichts des Nichtseins. Und es gehe in dem Erscheinen dieses mächtigen Seins, Gottes Seins, eigentlich um die Negation der Negation. Das sind dann Schellingsche oder auch Hegelsche Spiele mit der doppelten Negation. Diese Wetten, die ich an Kierkegaard vorführte, oder Heidegger oder auch hier Tillich, diese Wetten operieren alle mit einer Indienstnahme der Angst. Sie wird funktionalisiert. Entweder als attraktiv, sie führt letztlich zu Gott und Glaube, oder als repulsiv, sie führe zur Negation der Negation und damit in die Eigentlichkeit. Es sind, mit Odo Marquardt gesagt, Malitätsbonisierungswetten, die der Theodizee ganz verwandt sind. Das Erzübel Angst wird geordnet und genutzt, um daraus religiöses Kapital zu schlagen. So wie Kierkegaard und Heidegger eine Angstmetaphysik entfalteten, um dann eine rettende Teleologie zu entwerfen. Ordnung der Ängste zur Entängstigung durch Ordnung. I would prefer not to. Wenn man darauf allerdings verzichtet, verzichtet man auf eine universal-anthropologische Begründung der Religion und man verzichtet auch auf die pädagogische Funktionalisierung der Angst. Und das ist, glaube ich, das besonders Reizvolle an der Angst. Sie führt in Versuchung, sie zu nutzen. Und wie ein Zuschauer den Schiffbruch zu genießen. Theologisch ein Schritt verdichtet. Was ist das Kalkül dieser Angstökonomie? Der religiöse Algorithmus, wenn man so will. Eine Grundfigur ist dafür entscheidend. Ich glaube, Gesetz und Evangelium. Man hat ja gerade Luther gefeiert, der das vor allem promoted hat. Eine sehr kluge Unterscheidung, die aber so klug ist, dass man damit auch sehr erfolgreich wirtschaften kann. Gesetz und Evangelium heißt, nicht einfach die Götter machen Angst, sondern der Prediger macht Angst, um die Hörer zum Glauben zu bringen. Gesetz und Evangelium von Paulus schon, 2. Korinther 3, wie Luther, die Grundfigur, in der über das Gesetz gesagt wird, das ist eigentlich nicht zum Befolgen da, sondern zur Sündenerkenntnis, erstens. Und zweitens, weil das Gesetz eigentlich zur Sündenerkenntnis da ist, führt es zu Christus, weil Sündenerkenntnis schon Sündendistanz bedeutet. Dieses Kalkül paulinischer und lutherischer Theologie, bei den Katholiken auch benutzt, man muss sich klar machen, wenn die Katholiken etwa 400.000 Priester haben oder man weltweit von vielleicht 1 Million Pfarrern reden kann, jeden Sonntag predigen, sagen wir 6 Seiten, also werden ungefähr jeden Sonntag 100 Regale mit 10 Brettern voll. Und wenn ich das aufs Jahr rechne, sind das im Jahr 5.200 Regale voll. Und jetzt nehmen Sie das mal 2.000 Jahre. Also eine Milchstraße von Textwelten, die selbst ein Gott nicht wird lesen können und natürlich auch nicht wollen, weil er weiß, worum es geht. Gesetz und Evangelium ist also der Topos, der Denkgewohnheit und Sprachmuster geworden ist, mit Vorgeschichte, Bußpredigt im Mittelalter, Johannes der Täufer, Gerichtsreden Jesu, Unheils Prophetie im Alten Testament, Angstproduktion zur höheren Ehre Gottes oder um den Glauben zu wecken und letztlich das Dasein heroisch in den Griff zu kriegen. Ein Beispiel dafür eines sehr prominenten Lutheraners, Werner Ehlert zur Weimarer Zeit, hat er geschrieben, der das so deutlich machte, Gott widerfährt den Menschen im Erlebnis einer unaussprechlichen Angst. Man werde von Gott getroffen wie von einer Kugel. Und, so Werner Ehlert, wenn es uns nicht gelingt, in unseren Zeitgenossen wieder die Angst lebendig zu machen, dann sei alles Reden über Gott vergeblich. Der Mensch steht eben in der Gewalt des transzendenten Gottes, der völlig unberechenbar sei, und Ehlert spricht von dem Urgrauen. Gewissermaßen in Angstkompetition zu Heidegger ist dieses Urgrauen auch viel gräulicher als nur eins um das Dasein. Ich zitiere nochmal Ehlert, es sei vielmehr das Grauen, das einer empfindet, wenn ihn in der Nacht plötzlich 2 dämonische Augen anstarren, die ihn zur Unbeweglichkeit lähmen und mit der Gewissheit erfüllen, es sind die Augen dessen, der dich in dieser Stunde töten wird. Das also als Grundform der Gottesbegegnung. Gott verfinstert sich so, so Ehlert, um dann umso heller hervorzutreten als der, der aus dieser Angst rettet. Gerichtserfahrung, Evangeliumsoffenbarung. Und das, was dabei herausspringt, nennt Ehlert ein heroischer Glaube, der dieser Angst standhält und dafür von Gott belohnt wird. Ich würde das schlicht Gottesverdunklung nennen, mit einer Verklärung der Angst. Gott wird hier nur einer Weise eskaliert, dass selbst dem Theologen ganz mulmig zumute wird. Dagegen meinerseits zum Schluss, Sie haben es gleich geschafft, Schubumkehr. Von der Produktion zum Widerfahrnis. Zunächst muss ich leider zugestehen, dass bei Ehlert ein Punkt ganz richtig gesehen ist. Angst nicht einfach als Produkt, sondern als Widerfahrung zu begreifen. Um das prominent und etwas salonfähiger zu belegen, Georg Picht, der Heidelberger Religionsphilosoph, meinte, Affekte sind eigentlich Widerfahrnisse und man könne nicht sagen, dass man sie hat, sondern dass man sie erleidet. Das ist entscheidend, und das beerbt denn auch Hermann Schmitz oder Hartmut Böhme, der ja leider hier fehlt, Angst im Horizont des Pathos als Phobos zu begreifen, als Widerfahrung und nicht einfach als Produkt. Man müsste sich nicht darum streiten. Ich rufe nochmal Pan auf, der uns schon bei Evagrius Ponticus begegnete, den Mittagsdämonen. Pan war, wie wir alle vermutlich, sehr darauf bedacht, dass sein Mittagsschlaf nicht gestört wird. Wenn er aber gestört wurde, dann wurde er so richtig sauer und verbreitete panische Schrecken zur Rache. Etwa unter den Schafen, die ihn wachgeblökt hatten, verbreitet er Panik. Phobos der Schafe, schlechthinige Passivität. Man kann natürlich leicht sagen, Pan verbreitet Angst und Schrecken. Aber mich interessiert die Phänomenbeschreibung, die erlittene Angst als Phobos, als Widerfahrung zu begreifen. Sie ist von daher nicht nur einfach etwas Gemachtes, was man wegmachen könnte, sondern etwas Widerfahrenes, was seine Eigendynamik entwickelt. Einmal in Angst kann auch Pan die Schafe nicht mehr trösten. Phänomenologisch etwas präziser, Angst ist ein leibseelisches, zwischenleibliches, diachrones und soziales Pathos. Sie steht im Vollzug nicht zur Disposition des Machens. Sie ist eigentlich so unvorhersehbar wie unverfügbar. Nun sprechen wir hier aber die ganze Zeit von Koproduktion in dem Modell, es gibt Produzenten und Rezipienten. Und als Koproduzenten tauchen dann viele Kandidaten auf, nicht nur Gott, Lehrer, Herrschende und Terroristen, sondern auch natürlich Journalisten und Filmemacher. Lauter Koproduzenten der Angst, wie vieles andere mehr, Techniken und Apparate. Thales meinte, alles voll von Göttern, also alles voll von Angstmachern. Journalisten, Filmemacher und so weiter. Angst als produziert zu begreifen, halte ich für eine ambivalente These. Griechisch gespiegelt ist die Grundfigur Perseus, der das Unmögliche möglich machte, Medusa zu enthaupten. Und fortan ist Held derjenige, der nicht Angst erleidet, sondern Angst bewirkt. Koproduktion ist die Perspektive des Helden. In dem alten Heroisierungsmuster, das ich schon aufrief. Ich glaube also, von Machen und Produktion zu sprechen, ist eine primär ästhetische Bewirtschaftung der Angst. In vitro. Ästhetisch wie auch religiös eine Ökonomie, Angst machen, Angst nehmen. Ein Deal. Schiffbrüche sind machbar, am besten natürlich zu genießen aus der Zuschauerposition. In vitro hat man es gewissermaßen immer schon mit auf Distanz gebrachter Angst zu tun. Und dann kann dort in vitro auch Angstlust auftreten. Aber in vivo, meine ich, ist die Angst als Erlittene weder machbar noch wegmachbar, sondern hat eine beunruhigende Unverfügbarkeit. Und die sollte man versuchen, in der Beschreibung zu wahren, und nicht gleich zu schnell auf eine Handlungslogik sich festzulegen, in der gemacht und weggemacht wird. Ich würde von daher mit Husserl lieber von einer passiven Genesis der Angst sprechen. Mag sie von Pan gemacht werden, wirkt sie und wird erlitten als nicht gemacht, sondern eingefallen, zugezogen, eingebrochen, zudringlich. Darin gründete auch meine Kritik an Kierkegaard und Heidegger, sich ängstigen als Funktion meiner Freiheit ist eine recht leichtfüßige Angst, mit dem Primat des Innen, des mächtigen Subjekts, des Selbstverhältnisses, der Aktivität. Im Grunde wird dann die Angst verengt auf etwas Selbstgemachtes. Ich würde sagen, Angst haben, ohne gewusst, gewollt, gewählt zu haben, in Angst sein, geht vom Primat der Passivität aus, Angst widerfährt, vom Primat der Leiblichkeit. Der Leib ist in der Weise nicht zu beherrschen als anderer meiner selbst. Und der Zwischenleiblichkeit, die schon gar nicht einfach zu beherrschen ist. Angst hat von daher ihren Ort im Fremdverhältnis. Und Fremde spielen dabei mit. Therapeutikum der Angst sind von daher auch nicht die Angstmacher, sondern die, die mitleiden, denen es mit widerfährt. Vielleicht könnten die als Anfechtungsunterbrecher auftreten. Zum Schluss schließlich noch, weil ich ja dafür geworben habe, lebensweltnahe Formen der Beschreibung und Vergegenwärtigung aufzurufen, nicht zu viel Nähe, nicht zu Distanz. Eine dritte Geschichte. Die erste, die ich aufrief, war ja gewissermaßen Sex and Crime, das lustige Leben des Antonius. Danach kam Pan, die apathische Angst, der Akedie, des Eremiten. Schließlich side by side der Tote neben mir. Ich war kürzlich in der Anatomie und daraus eine kurze Szene. In die Anatomie an der Universität geht es durch eine Passage, einen Zwischenraum. Dort muss man sein irdisches Hab und Gut zurücklassen, vor allen Dingen Computer und Handys. Alles Elektrische könnte die alkoholische Atmosphäre in der Anatomie in Brand stecken. Und das mag man den Toten nicht antun. Deswegen herrscht dort Funkstille. Definitives Offline, man ist abgeschnitten vom Rest der Welt und allein das ist schon unheimlich. Studierende ärgern sich sehr darüber. In dieser Passage ahnt man erst einmal, was da kommen wird und erinnert sich als Theologe daran, dass theologisch das Tödliche am Tod die Beziehungslosigkeit ist. Zentral die Gottesbeziehungslosigkeit, abgeschnitten, sozial abgeschnitten, das ist Tod. Umso irritierender, dass man ahnt, jetzt gleich Totenkontakt zu kriegen. Denn das passiert, eine unerwartete Beziehung mit Toten. Man tritt ein in dieses Totenreich, das, Überraschung, sehr hell und nüchtern ist, ein bisschen nach Alkohol riecht. Und in akademischer Distanz kann man sich an die Lampen halten oder an die Helligkeit und Sauberkeit, viel sauberer als in jeder Mensa. Ich möchte nicht wissen, wie es dort im Dunkel wäre. Aber nun, im Reich der Schatten, ohne Handy, ich konnte deswegen keine Fotos mitbringen, bleibt mir nur die lebendige Erinnerung, eine Bildbeschreibung, eine Ekphrasis des Widerfahrenen. Man kommt dort rein und findet zunächst einen großen schwarzen Tisch. Auf dem liegt niemand, sondern das ist der sogenannte Anatomage, zwei große Fernseher, auf denen man, wie auf einem großen Tablet, an Toten spielen kann. Bildspiele, Gamification der Anatomie, Sektion als Videospiel. Das entlastet ja erst einmal sehr, weil das sehr saubere Tote sind. Aber man fängt, so ging es mir, gar nicht an, lang zu spielen an diesem attraktiven Angebot, weil die ganze Zeit man in Unruhe ist, ich in Unruhe war, durch einen gravierenden Kontrast, nämlich den Kontrast der alles umgebenden Präsenz der Toten. Ihre reale Gegenwart als verhüllte zu dem Zeitpunkt Leichen in langer Reihe Seite an Seite. Die liegen dort still und schweigen und fallen doch ins Auge, brennen sich in die Netzhaut und ins Gedächtnis in ihrer verhüllten Anonymität. Das hätte keine Kunstinstallation derart eindrücklich bringen können. 10 blitzblanke Seziertische und unter den toten Tüchern je ein Verstorbener. Jedes Tuch individuell geformt, gekräuselt, gefaltet. Die Körperformen sind zu erkennen. Die Tücher teils fleckig und lassen Wunden erahnen. Nun wissen wir natürlich alle, dass seit Hitchcock vor allem das nicht gezeigte Angst macht, das nur zu ahnende als das eigentlich Unheimliche. Und von solcher Unheimlichkeit ist der Anatomieraum erfüllt, die Atmosphäre. Das nicht gezeigte aber umso präsentere. Aber es kommt noch Ärger, denn jeder dieser unsichtbar sichtbaren Toten hat zu Füßen ein transparentes Gefäß, in dem sammelt sich Flüssigkeit. Es tropft andauernd. Bei den einen hell oder dunkelgelb, rötlich, fast schwarz. Es sind die Auffangbehälter für Fixierflüssigkeiten. Als Neuling in der Anatomie denkt man natürlich an die Urinbeutel am Krankenbett, als wären die Toten doch noch nicht ganz tot. Oder wie Alexander Kluge einmal meinte, es sei ein Irrtum, dass die Toten tot sind. Theologisch erinnert, beziehungslos sind die ja keineswegs. Sie lassen einen nicht in Ruhe, verbreiten eine unausweichliche Unruhe, eine unheimliche Präsenz, die einen in Anspruch nimmt, ob man das nun will oder nicht. Derweil warten die Toten geduldig auf ihre Besucher, die den Körper öffnen werden, sezieren, defigurieren und im Zerschneiden transfigurieren in Darstellung. All darauf warten sie ganz in Ruhe. aber sind in dieser Ruhe dermaßen beunruhigend, dass sie vielleicht ein Beispiel radikaler Alteritätserfahrung sein können. Abgründige Befremdung. Daraus konnte man sich gerade eben in vitro reflexiver Distanz gut befreien. Eine anästhetische Beschreibung, die ästhetische Distanz oder reflexive Distanz in Anspruch nimmt. Aber trotzdem, vielleicht ist es mir gelungen, ein wenig dieser Unruhe zu vergegenwärtigen, die mich jedenfalls nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Theologe Philipp Stölger über Religion als Angstbewältigung. Er hat seinen Vortrag am 27. Januar 2018 am Einstein-Forum in Potsdam gehalten, im Rahmen der Tagung Angst machen, Co-Produzenten eines Gefühls.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.